Schönen guten Abend, also herzlich willkommen zum sportlichen Teil der Veranstaltung, dem Schließsport. Ray aus München wird uns heute erzählen über das Handschellenhacken, also wirklich seriöse und vollkommen elementares Grundwissen für alle die, die nichts zu verderben haben. Einmal Applaus bitte für Ray. Danke.
Ja, hallo, also willkommen zum zweiten Track des heutigen Abends, Tages. Ups, Ton noch da? Ja. Es geht ums Handschellenhacken. Manche haben mich schon gefragt, warum hacken und nicht picken. Das ist relativ einfach. Handschellen haben, wie viele andere Systeme auch, neben ihrem Schließsystem auch noch irgendwelche Schwächen. Das heißt, man muss nicht zwingend picken, um die Dinger aufzukriegen. Es gibt öfters auch irgendwelche Bypasses, deswegen mit Titel Hacken gewählt, weil picken allein wird dem nicht gerecht. Zum Ablauf, ich werde erst ein bisschen, auch wenn es viele vielleicht von YouTube und sowas schon kennen, über Standardhandschellen reden, also normale Handschellen ohne spezielle Mechanismen und wie man sie aufkriegt. Und dann geht es im Prinzip eher zum Lockpicking-Teil, Handschellen, die erhöhte Sicherheit haben oder im Prinzip sogar Hochsicherheitsmodelle, die extra für Transporte von wirklich den Kim Schmidt oder anderen, die es verdient haben, benutzt werden. Und am Schluss gibt es noch einen kleinen Hinweis, wo man im Internet und anderen Stellen Informationen dazu findet. Ja, Standard-Handschellen, das sind im Prinzip hier sowas. Die haben im Prinzip alle die gleiche Form. Das ist so ein, etabliert seit 1912. Davor gab es Wildwuchs in verschiedenen erfinderischen Formen. Inzwischen sehen die alle ähnlich aus, werden aber von ganz vielen verschiedenen Firmen hergestellt. Die unterscheiden sich allerdings alle nur in Details. Hier ist eine Auswahl amerikanischer Handschellen. Wie man deutlich sehen kann, im Wesentlichen beschränken sich Unterschiede darauf, wo das Schlüsselloch ist oder vielleicht hier noch eine Plastikummantelung oder die Form des Schlosses und andere kleine Details, auf die wir noch eingehen werden. Ansonsten sind die alle sehr ähnlich. Das ist der Aufbau. Wir haben hier einen Bügel, der kann durchschwingen. Das heißt, solange da keine Hand drin ist, ist das Ganze verwendbar. Unten im Schloss, also hier, befindet sich eine Reihe mit Zähnen. Die greifen hier in die Zähne von dem Bügel und sind mit einer Feder gespannt, sodass es eben immer nur enger wird und nicht zurück. Wenn da so eine Hand drin ist, dann geht es einmal rum und ist zu. Da das natürlich ein bisschen gefährlich ist, weil es immer enger werden kann und das Blut abschnüren und dann nicht mehr sich weiterstellen lässt, gibt es die Arretierung. Das ist jetzt etwas, da unterscheiden sich die Modelle ein wenig, aber vom Prinzip ist es immer das Gleiche. Da unten ist irgendein Metallstück, das über irgendeinen Mechanismus, hier ist es ein Schlitz, manche haben auch hier drüben ein Loch, verschoben wird mit dem oberen Teil des Handschellenschlüssels. Haben wir da einen da, sehen wir nachher noch. Also damit betätigt man das dann und dann geht sie weder auf noch zu, weil hier unter dieser Nase das Metallstück das Herunterdrücken dieser Zahnreihe blockiert. Hier sehen wir mal ein Bild aus einer realen Handschelle. Das macht das Bild besser. Hier sehen wir die Zahnreihe. Die Feder ist hier als Metallbügel ausgeführt. Und was der Schlüssel im Prinzip einfach macht, ist mit so einem kleinen L-förmigen Bart hier auf das Ding greifen und die Zähne runterdrücken, wenn man ihn dreht. Ja, also kein sehr komplizierter Mechanismus und entsprechend wenig Herausforderung für den Sperrsport. Aber das Schlüsselloch braucht man gar nicht immer. Wenn wir uns den Mechanismus angeschaut haben, da geht die Zahnreihe über diesen, der Bügel in diese Zahnreihe hinein. Und wenn diese Arretierung nicht gesetzt ist, dann lässt sich diese Zahnreihe nach unten drücken. Das geht mit dem Bügel, das geht aber auch mit jedem beliebigen anderen Stück Metall. Ich hatte hier gerade was rausgesucht. Das nennt sich dann Schimmen. Dazu nimmt man irgendein Stück einigermaßen dünnes Blech und fährt da, wo der Bügel reingeht, in die Handschelle. Das drückt dann diese Zähne herunter und der Bügel geht auf. Extra noch gefragt. Ja, da reicht im Prinzip alles, was irgendwie einigermaßen dünn ist, möglichst flach vorne ist und da reingeht. Man kann die relativ leicht herstellen, eben aus Spannern, das habe ich jetzt hier gemacht, indem ich mit der Feile einfach vorne ein bisschen angespitzt und verdünnt habe. So 0,2, 0,3 mm ist eine gute Dicke und vorne möglichst spitz, damit es gut reingeht. Man kann aber auch zum Beispiel abgebrochene Picks nehmen, kann man für sonst nichts mehr verwenden, sind vorne schön spitz, sind einigermaßen lang, haben einen schönen Griff und fallen vielleicht im normalen Pixel auch nicht so auf. Man kann es aber auch, wenn man improvisieren muss, aus Büroklammern machen, vielleicht ein bisschen platt drücken, Hauptsache ist irgendwas, was dünn genug ist, um da reinzugehen und eben die Verbindung zwischen dem Bügel und der Zahnreihe trennt. Ja, wie ich im ersten Satz schon sagte, das Problem ist nur, wenn die Arretierung gesetzt wurde, was natürlich im normalen Einsatz immer gemacht wird, klappt das nicht mehr. Ja, also hier sieht man nochmal, wenn es für die, die es nicht gesehen haben, da geht das Metall rein und ist dann eben zwischen der Zahnreihe, also hier vor den Zähnen, sodass dem Bügel dann nichts mehr an Arretierung entgegensteht. Ja, also müssen wir die Arretierung erstmal loswerden. Wie wird man die Arretierung los? Normalerweise mit dem Schlüssel. Also das ist so die übliche Anwendungsform von Handschellen, dass man den Schlüssel aufmacht. Bei den meisten Modellen, wird dann wieder die kleinen Unterschiede, dreht man den dazu in der anderen Richtung, wie es zum Öffnen nötig ist. Bei diesem üblichen Modell wäre es jetzt so, zum Aufsperren dreht man den Schlüssel so rum und zum Lösen der Arretierung so rum. Also Aufsperren geht meistens das obere Teil mit dem Bügel rein, das ist von dem mechanisch am einfachsten zu bauen. Und in der anderen Richtung wird eben dieser Metallteil da unten verschoben. Ja, wie geht es mit Picken? Mit Picken geht es im Prinzip sehr ähnlich. Kannst du mir direkt versuchen, wenn wir die Arretierung setzen, hier ist so ein Schiebeteil in dem Fall, geht es darüber. Was ich machen muss, ich gehe mit irgendeinem gebogenen L-Stück da rein. Also, hier ist gleich rum. Gehe ins Loch und dann ist sie wieder offen. Dann ist die Arretierung gelöst. Dann könnte ich weiter picken, indem ich einfach mit dem Draht auch das, was auch der Schlüssel macht. Ich könnte eben auch schimmen. Das ist je nachdem, wie die Situation gerade ist, sage ich mal, einfacher. Ja, wer sich das Bild vorhin angeschaut hat, wir können nochmal zurückgehen. Na, hier. Da unten ist ein Metallteil. Das hat eine Masse. Wie kann man es also bewegen? Durch seine Massenträgheit. Das heißt, durch einen relativ starken Schlag irgendwo gegen. Kannst einen Impuls geben und dieser Metallteil verschiebt sich. Dann ist die Arretierung gelöst und man kann wieder schimmen. Das hängt je nach vom Modell ab, von der Konstruktion, wie gut das geht. Zum Beispiel Modellen von Peerless in Amerika oder von Cluso in Deutschland geht das relativ gut. Bei anderen, die dann nur ein relativ dünnes Blech haben, geht das eher nicht mit der Massenträgheit. Ja. Was ist das Nächste? Die Handschellen haben alle Schlüssel, jedes Modell wird einem Schlüssel geliefert, jeder Hersteller hat seine eigenen, aber so sehr unterscheiden sich die nicht. Wir haben da mal was vorbereitet. Was liegt also näher, als mal alle Hersteller gegen alle Modelle so ein bisschen auszuprobieren? Ich habe hier die üblichen gewählt und festgestellt, es gibt im Wesentlichen zwei, das ist hier Smith & Wesson, ASP und Peerless, also drei Hersteller, deren Schlüssel relativ vieles sperrt. Den hier habe ich leider nicht bekommen, aber von dem sind ein paar im Sportshop vom Veneri zu haben, für alle, die da Bedarf haben sollten. Also die Unterschiede in den Schlüsseln bewegen sich im Submillimeterbereich, was hier die Länge angeht, was hier die Dicke angeht. Zum Beispiel eben hier der deutsche Hersteller Cliuso hat einen Schlüssel, der passt eigentlich nirgends, mit bisschen Glück bei den eigenen Modellen. Ja, da gab es schon Berichte. Aber eben das müssen Wessenschlüssel, obwohl er aus Amerika kommt, sperrt zum Beispiel eben auch unsere deutsche Cliuso, die hier im Prinzip bei der Polizei weit verbreitet im Einsatz ist. Ja, apropos Cliuso. Das ist der einzige, sage ich mal, große Hersteller hier in Deutschland und zumindest in Bayern haben eigentlich alle Polizisten so ein Modell am Bügel, am Gürtel. Sieht so aus. Und ja, das hat einen kleinen Designmakel, sage ich mal. Die Arretierung ist hier relativ bequem gelöst. Dafür gibt es an der Seite einen Knopf, das heißt, man muss nichts irgendwie schieben, drücken, sonst wie, kann mit dem Finger hier einfach reindrücken, dann ist die Schelle arretiert. Das Problem ist, das sehen wir im nächsten Bild am schönsten, ungefähr so sieht das innen aus. Wir sehen hier die Zahnreihe, die ist mit einer Feder geladen, die ist nicht drin und hier ist dieses Teil, was die Arretierung auslöst. Wie man sich jetzt vorstellen kann, wenn ich das hier drunter schiebe, geht das nicht mehr runter. Klar. Wenn ich aber erst das hier runter drücke und dann hier drücke, geht diese Fläche gegen diese Kante. Das hat den Effekt, dass die unten bleibt. Ich probiere das jetzt mal aus. Es ist relativ, sage ich mal, nicht ganz einfach, kann also schief gehen. Ich gehe möglichst weit mit dem Bügel rein, drücke dann auf den Arretierungsknopf. Ja, super verdaut. Aber wir haben nachher noch den Workshop, da kann man das nochmal in Ruhe ausprobieren. Natürlich schön, wenn es trotzdem klappt. Will nicht. Nehmen wir das bisschen Wessenschlüssel. Einen Versuch gebe ich ihm noch. Ist auch einfacher, wenn man im Polizeiwagen sitzt und die Dinger an den Händen hat. Da ist die Motivation einfach ein bisschen größer. Ja, können wir nachher unten im Workshop mal ausprobieren. So. Völlig ohne Werkzeug, Bügel geht wieder auf. Gibt natürlich einen Wermutstropfen. Irgendwann hat Kliuso das auch gemerkt und was geändert. Und zwar wurde hier diese Kanten angeschrägt. Es hat den Effekt, der Double Lock, diese Arretierung muss jetzt weitergesetzt werden, um zu greifen. Aber wenn man eben das versucht, was ich gerade gemacht habe, dann tun hier zwei schräge Flächen aufeinandertreffen und drücken das hier hoch. Das funktioniert nicht mehr, wurde aber erst vor wenigen Jahren geändert. Ich habe bisher sehr wenige Modelle gesehen, wo das schon behoben ist. Gut, also wir sehen, das ist alles ein hochsicheres Thema. Trotzdem meinen irgendwelche Leute, man braucht es noch sicherer. Deswegen gibt es da verschiedene Modifikationen, wie versucht wurde, das Ganze ein wenig zu verhindern. Eine Variante ist natürlich einfach mal, das Ganze ein bisschen unbequemer zu konstruieren. Das heißt, hier ist keine Kette mehr, sondern ein Gelenk. Wenn man das auch noch so rum an den Händen hat, sind die Schlüssellöcher weg, das ist relativ umständlich. Mit Picken ist da eigentlich nichts mehr, mit einem Standardschlüssel kann man, wenn man geschickt ist, noch rumgreifen, das Ganze aufmachen. Ja, gegen das Schimmen haben sie überlegt, wenn da nicht eine Reihe drin sind, sondern mehrere nebeneinander, dann könnte es gut sein, dass man eben mit so einem Hakenwerkzeug nicht mehr alle der drei Zahnreihen oder zwei Zahnreihen erwischt. Das heißt, da kann man rumfummeln, erwischt nur eine von beiden, geht nicht mehr auf. Das hilft ein bisschen, aber besonders beeindruckend ist es eigentlich nicht. Und dann gibt es ein paar Hersteller, die haben einfach den Schlüssel ein wenig verändert. Das heißt, der ist dann deutlich größer oder hat ein bisschen andere Form. Das heißt, da passt der Standardschlüssel nicht mehr. Die ganzen Picking-Techniken funktionieren im Prinzip unverändert. Das ist einfach allein durch die Form eine höhere Sicherheit gegen diesen Angriff mit dem üblichen Schlüssel. Genau, also hier haben wir jetzt ein paar Beispiele. Das ist jetzt die Variante, die ich in der Hand halte. Die hat hier im Schloss drei solche Reihen, die nebeneinander liegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit diesem Haken reingehen würde und da was runterdrücke, erwische ich in der Regel nur zwei davon und eine hält weiterhin den Bügel. Das stört beim Schimmen allerdings nicht besonders, wenn man so einen Spanner hat, der ist breit genug. Der erwischt alle drei und drückt die ganz normal runter. Und ja, mit dem Schlüssel. Das ist auch so einer der Punkte, warum bei dem Schlüsseltest vorhin nicht alle Schlüssel überall sperren. Wenn der Bart zu kurz ist, dann erwischt der nicht alle drei Reihen. Wenn man so ein Problem hat, dann hilft es, den Schlüssel möglichst mittig reinzudrücken. Das heißt, also weder ganz nach unten noch ganz nach oben. In der Mitte sperrt er dann meistens trotzdem, weil er halt dann alle drei erwischt. Oder eben durch Abnutzung, mechanische Imperfektion kann es auch einfach sein, dass es doch reicht, eine zu betätigen, die anderen mit runtergedrückt werden. Deswegen wurden die dann getrennt. Das ist ein Hersteller aus Tschechien, der hat auch zwei Zahnreihen eingebaut, hat aber zwischen die beiden Zahnreihen ein Trennblech gesetzt. Ich weiß nicht, ob man das hinten sehen kann, der Schlüssel hier hat hier zwei so nach unten stehende Teile und dazwischen ist eben das Trennblech. Das heißt, wenn man da mit einem normalen Schlüssel reingeht, kann man nichts erreichen. Ebenfalls kann man nichts erreichen mit so einem einfachen gebogenen Teil, was man sich auch in der Büroklammer machen kann, weil man eben nur eine der beiden Reihen erwischt. Zum Glück hat die Büroklammer allerdings zwei Enden. Wenn man also so eine raffinierte Biegeform anwendet, dass beide Enden nach oben laufen, funktioniert das sehr wohl wieder. Weil das vorhin schon so gut geklappt hat, ist er jetzt weg. Können wir das mal probieren? Ja, sperrt also die Büroklammer im Prinzip wie der Schlüssel. Gut, also nehmen wir doch drei Reihen. Es gibt eine technische Richtlinie, die von der Bundesanstalt für irgendwas herausgegeben wurde. In deren Vorstellung sollten alle Handfesseln, Handschließen, Handschellen, wie auch immer es genannt wird, im Technischen sind da die Begriffe ein wenig unüblich, so ausgelegt sein, dass sie sich nicht mit einfachen Werkzeugen öffnen lassen. Das ist natürlich eine relativ grobe Beschreibung, aber es ist vorgeschrieben, dass sie 3 Zahnreihen haben müssen, die getrennt sind. Das ist das erste Modell, was dieser Richtlinie entspricht und meines Wissens nirgends wirklich im Einsatz, weil es halt irgendwie 3-mal so teuer ist wie ein normales und unsere Polizei muss sparen. Wir schauen uns trotzdem an, der Schlüssel, hier schwer zu erkennen, hat wie eben jetzt halt 3 statt 2 Teile und dazwischen wieder so eine Trennung, im Schloss sind entsprechend wieder die Bleche. Ja, das Schöne daran ist, es sind zwar die 3 Zahnreihen mit Blech getrennt, die Arretierung funktioniert aber genau, wie wir es von dem anderen Modell kennen. Da ist an der Seite ein Teil, das wird reingedrückt und betätigt eben die Arretierung. Das heißt, ich kann weiter mit einem normalen, einfachen Hakenwerkzeug reingehen. Ja, kann ich doch. Und die Arretierung lösen. Das heißt, der Bügel ist jetzt wieder frei und jetzt kann ich ihn schimmen. Da sind mir dann die 3 Reihen völlig egal, dass er auch getrennt ist. Einzige bisschen, man braucht einen relativ breiten Schimm, der eben alle 3 Reihen erfasst. Und sie haben einen ganz kleinen Trick eingebaut und gedacht, da kommt man nicht hinter. Die Zahnreihen sind vorne leicht eingekerbt. Das heißt, wenn man mit dem Schimm reindrückt, hält man die fest. Was man machen muss, ist den Schimm fast ganz reindrücken, ein wenig den Bügel hineindrücken. Dann kann man den Schirm über die Zahnreihen schieben und es ist offen. Ja, kommen wir zu einem anderen Hersteller, der Idee, und das ist tatsächlich so, aus Asien, und er hat die Idee trotzdem vorher gehabt. Habe ich die hier? Habe ich hier ist im Prinzip genau das gleiche System. Das heißt, wir haben hier auch 3 solche Zahnreihen. Der Schlüssel sieht ein bisschen normaler aus, hat hier auch 3 Teile am Bart, um an diesen Blechen vorbeizukommen. Den Double Lock, die Arretierung kann man genauso, in Englisch heißt der Double Lock, in Deutschland Arretierung, kann man genauso leicht lösen. Nur mit dem Schimm kommt man nicht rein, weil in den Bügel, kann man hier jetzt nicht sehen, doch hier oben kann man es erkennen, wurden auch Rillen gefräst. Und die Bleche sind so weit in das Gehäuse hineinreichen, dass die in diese Rillen hineinreichen. Das heißt, wenn man versucht, im Schimm da reinzukommen, hat man keine Chance, weil eben die Bleche im Weg sind, die in diese Rillen hineingreifen. Das ist quasi verzahnt hier an dieser Stelle. Wenn man das jetzt schimmen wollen würde, müsste man einen Schimm in 3 kleine Teile teilen. Das kann man in der Werkstatt wahrscheinlich herstellen, sowas, aber da kann ich mir auch gleich so einen Schlüssel besorgen. Das heißt, also aus improvisierten Materialien ist sowas im Prinzip, quasi nicht herzustellen, sodass diese Konstruktion eigentlich, sage ich mal, sehr sicher ist, gäbe es da nicht ein kleines Problem. Damit kommen wir zum einzigen Zero-Day-Exploit des Tages. Weil das meines Wissens noch nirgends publiziert wurde. Was für aus Sicherheitsgründen müssen wir den Ton abschalten. Was Responsible Disclosure angeht, denke ich, wird der koreanische Hersteller uns verzeihen. Die sind hier auch nicht wirklich im Einsatz. Und wie ich gehört habe, ist es auch ein bisschen mit Toleranzen versehen. Das heißt, bei aktuellen kann es sein, dass es nicht mehr ganz so schön aussieht. Was jedenfalls passiert ist, im Inneren sind diese 3 Schließfallen. Wenn ich jetzt den Bügel ein wenig hineindrücke, hier sieht man das Schlüsselloch, ich hoffe, das kann man erkennen. Hier wären die 3 Bleche, wird man hier nicht sichtbar sein, man kann sich nachher auf den Folien anschauen, die werden online gestellt. Und hier kommen ganz klein diese 3 Zahnreihen zum Vorschein und ragen aus den Blechen heraus. Das heißt, alle 3 sind jetzt hier untereinander schön sichtbar, kein Blech dazwischen. Und man kann mit einem flachen Gegenstand, das wird jetzt hier in der Vorführung nicht klappen auf der Bühne, aber ich kann es trotzdem versuchen, weil es so schön ist, mit einem einfachen flachen Gegenstand hineingehen. Ja, doch. Und der Bügel kommt raus. Also schön gemacht, aber schlecht umgesetzt. Funktioniert also alles nicht so wirklich mit dem Verändern des Schlosses, dem Einbauen von mehreren Zuhaltungen. Da haben sich die Hersteller gedacht, gut, dann eben High Security. Ich weiß nicht, wer hier alles mit Lockpicking soweit vertraut ist, aber es gibt verschiedene Schließsysteme, die durchaus als relativ sicher angesehen werden. Schabschlösser sind eins davon. Schabschlösser haben mehrere bewegliche, auch wieder so im Prinzip Zuhaltungen, die haben verschiedene Höhen. Und ich weiß nicht, ihr Schließfachschlüssel kennt oder Tresorschlüssel, das sind meistens Schabzuhaltungen, die haben verschiedene Zacken und die müssen Bleche auf verschiedene Höhen heben, sodass ein Schlitz in der Mitte ausgerichtet wird. Ja, es wurden tatsächlich solche Schlösser in Handschellen eingebaut. Dazu kommen wir gleich. Dann gibt es Scheibenzuhaltungszylinder. Das ist im Prinzip, ich sag mal, Briefkastenschlösser. Werden durchaus auch in anderen Umgebungen eingesetzt. Es sind normale Schlösser, die jeder Lockpicker kennt, die aus Scheiben bestehen, die auf- und abbewegt werden. Kann man im Prinzip klassisch picken. Das gleiche gilt für Stiftzuhaltungen. Das sind die verbreitetsten Zylinder, die es eigentlich so gibt. Wie jeder in der Haustür hat, das ist eine normale Stiftzuhaltungszylinder. Da sind verschiedene Stifte, die werden angehoben, bis so eine Trennlinie sich bildet. Da kann man sich im Lockpicking-Bereich sicher auch gut weiterbilden zu. Und dann gibt es High-End-Zylinder. Das ist so das Höchste, was die Schlossindustrie sich glaubt, momentan herstellen zu können. Da werden diese Stiftzylinder noch verbessert mit verschiedenen Raffinessen, dass man sie nicht mehr picken kann. Gut, es geht immer noch, aber ist dann wirklich eine Sache für Profis und nicht zwingend machbar, wenn man die Hände in Handschellen hat. Kommen wir also zu Chubb-Schlössern. Das ist das Modell Deutsche Polizei. Das wird so genannt, weil aus irgendeinem Grund überall eingeprägt ist, Schutzmarke Deutsche Polizei. Das wurde von 3 bis 4 Herstellern über die Jahre hergestellt, ist seit ewig verfügbar und hat ein Schloss mit 3 Zuhaltungen, die aber nur 2 verschiedene Höhen haben. Der Schlüssel sieht nicht allzu kompliziert aus, wird man eh nicht sehen können. Das ist so ein Schlüssel, der hat hier im Prinzip so eine Zackenform. Der hebt diese 3 Zuhaltungen an und das Problem, was man üblicherweise bei Chubb-Schlössern hat, ist, dass man die spannen muss und gleichzeitig diese Hebel bewegen muss. Das Schöne ist, der Hersteller hat sich da einen, oder ist einfach konstruktionsbedingt so entstanden, die Zuhaltungen drücken hier direkt auf diese Zahnreihen, die wir schon kennen und damit auf die Verzahnung des Bügels. Wenn man also die Arretierung setzt, was in der Regel gemacht wird, dann tut ein Druck auf den Bügel durch die Schrägheit der Zähne das Schloss nach innen drücken. Das heißt, man hat die Spannung, die man braucht und kann dann mit einem einfachen gebogenen Werkzeug in der Reihe nach die Hebel betätigen und die Balken in der richtigen Höhe dann einrasten. Das heißt, während im Tresorschloss man ein relativ raffiniertes System braucht, um gleichzeitig zu spannen und zu picken, reicht es hier auf den Bügel zu drücken und zu spannen. Dann ist es irgendwann so weit, dass der Bügel enger wird, dann kann man nicht mehr weiter picken, aber dann kann man einfach wieder schimmen, weil da ist nichts mehr im Weg und das Ding ist offen. Können wir nachher unten ausprobieren, ist jetzt, glaube ich, zu aufwendig. Ja, auch der Hersteller des Chubb-Schlosses, die Firma Chubb selbst, hat versucht, das mal umzusetzen. Sehen wir hier, ist bei uns eigentlich eher unüblich, aber in England könnte man da drauf treffen. Es sind 3 Zuhaltungen mit 3 verschiedenen Höhen. Hier ist ein Schlüssel, der ist sehr stufenförmig. Das ist auch der einzige, den ich bisher gesehen habe. Prinzipiell könnte man variieren im Schloss. Das heißt, man könnte die Zuhaltungen verschieden anordnen und verschiedene Schlüssel machen. Ich habe bisher nur diesen Schlüssel gesehen. Ich schätze aber, dass andere auf Anfrage von Behörden und so weiter gefertigt werden. Ist uns aber egal. Durch Druck auf den Bügel können wir hier nicht spannen. Aber wir sehen hier drüben, das ist die Rückseite. Da ist so ein Hebelchen. Das ist im Normalfall dafür gedacht, ähnlich wie bei der Kliuso, dass man ohne Schlüssel mit dem Finger diese Arretierung setzen kann. Kann man auch machen, man bewegt den Hebel nach oben, dann ist arretiert. Das sehen wir gleich noch genauer. Das Schöne ist, man kann den Hebel auch zurückbewegen und erzeugt damit diese nötige Spannung. Das heißt, wenn man irgendwo eine Möglichkeit findet, auf der Rückseite diesen Hebel zu drücken oder man die Handschelle sogar so rum hat, dass das Schlüsselloch wegzeigt, weil da ist noch ein Loch auf der Rückseite, dann kann man an irgendeinem Gegenstand diesen Hebel betätigen und mit einem einfachen Haken wieder an den Scheiben herumspannen. Weil das so schön ist, haben wir die mal aufgemacht. Hier kann man die einzelnen Teile sehen, das sind diese Zuhaltungen. Die haben hier in einer verschiedenen Position diesen Einschnitt. Das heißt, hier der Schlüssel hat hier seine Zacken und drückt diese Scheiben so, dass eben hier alles ausgerichtet ist. Und da bewegt sich dieser Schieber dann rein, der so hier in diesen Schlitz hinein möchte. Wenn man jetzt unten an den Knopf drückt, drückt der Schieber hier rein. Ich kann die einzeln setzen, bleiben also jeweils hängen, weil der Schieber sich hineinbewegt. Dann ist wiederum die Arretierung gelöst und ich kann das Teil schimmen. Theoretisch könnte man es auch noch weiter picken und dann richtig aufmachen damit, aber es ist eigentlich unnötig umständlich. Gut, kommen wir zu einem kurzzeitig verfügbaren Modell der Firma Smith & Wesson, also ein amerikanischer Waffenhersteller, der auch Handschellen herstellt seit ja, Anfang des Jahrhunderts, würde ich sagen, des letzten. Die haben ein Tubular-Schloss eingebaut. Ich weiß nicht, wer Tubular-Schlösser kennt, kannte man hierzulande und vor allem durch Fahrradschlösser von Kryptonite. Das ist so ein runder Schlüssel, der in so ein rundes Schlüsselloch geht und so Einschnitte hat. Gut, die von Kryptonite, die hatten, glaube ich, 7 mit 6 verschiedenen Tiefen oder sowas. Das müssen Wessner sich gedacht, das ist ein bisschen unnötig, uns reichen 2 verschiedene Tiefen und 4 Stifte, was 4 hoch 2, 16 verschiedene Möglichkeiten gibt. 2 davon sind aber alle Stifte oben, alle Stifte unten, das wäre so ein bisschen dämlich, da würde irgendein rundes Teil reichen. Also 14 mögliche Schlüssel denkbar, wurden aber nicht alle verwendet. Die meisten, die man da sieht, haben eine Standardschließung, die anderen werden wohl möglicherweise spezial verwendet. Ja, wurden eingesetzt so in den 70ern, ja, dann nicht mehr, weil, wer Tubular-Schlösser kennt, der kennt das von den Kryptonite, die hatten da so ein Problem. Es war nämlich im Fachhandel ein Spezialwerkzeug erhältlich, mit dem sich dieses Schloss relativ einfach öffnen lässt. Es geht hier wohlgemerkt nicht um den Stift, sondern um die Plastikkappe, die, wenn man ein bisschen warm macht mit einem Feuerzeug zum Beispiel, kann man ein Schloss drücken, spannen und ein bisschen bewegen, dann impressioniert die im Prinzip das Schloss. Das ist, klappt eben auch bei den Kryptonite-Schlössern und erreicht dann im Prinzip die richtigen Tiefen dadurch, dass die Stifte in der richtigen Höhe hängen bleiben, die anderen weiter reingedrückt werden und dann sperrt es auf. Wurden dann nicht mehr wirklich eingesetzt, wobei offiziell, glaube ich, es heißt, weil sie zu teuer waren, weil sie zu schwer waren, weil sie anfällig waren. Kann man nicht wissen, jedenfalls hat es nicht so geklappt. Ja, die Australier machen auch Handschellen. Und das muss man fast ehrlich zugestehen, die machen es einigermaßen richtig. Dieses schöne Modell, was in einer Verpackung mit Security Seal kommt, wahrscheinlich, dass man nicht aufmacht und reinschaut, kostet auch ein Vermögen, deswegen wird man sie hierzulande wahrscheinlich kaum finden. Und die haben einen richtigen Stiftzylinder eingebaut. Das heißt, da ist hier ein Schließzylinder drin von vorne, der jeweils gedreht wird. In der ersten Position ist es völlig offen, in der nächsten verhält sie sich im Prinzip wie eine normale Handschelle. Das heißt, die Spannung ist da, man kann so reindrehen, dann ist zu. Jetzt kann man eins weiterdrehen, dann ist sie ganz zu. Und der Mechanismus ist relativ raffiniert, wird man nachher kurz sehen. Jetzt kann man nicht mehr mit der Hand zurückdrehen, weder vor noch zurück. Jetzt müsste man mit einem Schlüssel, der im Prinzip ein relativ, ja, man sieht es jetzt nicht wirklich, der hat so ein bisschen Zacken. Ist im Prinzip eine Stiftzuhaltung, das heißt, der drückt da 3 Stifte auf verschiedenen Tiefen. Damit kann man es dann weiterdrehen, wieder in die offene Position. Picken muss man die ganz klassisch. Das heißt, es ist dann wirklich normales Lockpicken, da gibt es keinen direkten Trick dabei. Einziger Tipp, normalerweise würde man weiter in der gleichen Richtung spannen. Es ist aber aufgrund mechanischer Gegebenheiten einfacher, in die andere Richtung zu spannen. Das heißt, entweder mit der Hand hier direkt oder mit dem Spanner links herum spannen, die Stifte setzen, die wir gleich noch sehen, und dann ist man wieder in der Position, wo der Bügel, da haben wir jetzt nicht mehr, wo der Bügel so nicht mehr zurück, aber vor kann, und dann schimmt man. Weil weiterpicken kann man in der Richtung nicht. Ich habe Leute gesehen, die das gemacht haben, aber es ist relativ herausfordernd. Also die ist ein durchaus gelungenes Modell, hat allerdings einen kleinen Nachteil, der Schlüssel ist der gleiche für alle. Das heißt, es ist wieder ein Standardschlüssel, den man zwar in der Regel nicht haben wird, aber es gibt da keine verschiedenen Schließungen. Ja, hier sehen wir was Schönes, das ist die Patentzeichnung, die gibt es netterweise online. Ist sehr, wer sich das anschauen möchte, kann man, ich habe nachher auch die Patentnummer da, kann man sich runterladen, ist durchaus wirklich ein raffiniertes System mit Stiften von unten und von oben, muss man auch alle vier picken, die 3 hier und den, der kommt nicht rein. Kann man verstehen, wenn man sich anschaut, ist aber durchaus geschickt ausgedacht, weil es eben mit der Hand abzusperren ist, aber nicht mehr auf. Das ist normalerweise bei Stiftzylindern nicht so. Na, die Engländer haben sich wiederum aufs Briefkastenschloss bezogen und haben eine Scheibenzuhaltung eingebaut. Das ist im Prinzip so eine Handschelle, wie wir sie hier gesehen haben, mit Gelenk. Nur, dass zusätzlich zum normalen Schloss ein Scheibenzylinder eingebaut wurde. Das heißt, hier ist ein Scheibenzuhaltungszylinder, der mit einem normalen Schlüssel gesperrt wird, mit dem man diese Arretierung setzt. Das Schlüsselloch hier hat die ganz normale Funktion, die nicht arretierte Stelle zu öffnen. Das Schloss kommt aus Frankreich von einer Firma namens Manorin, das ist ein Maschinen- und Waffenhersteller. Warum die das französische Schloss genommen haben, ist mir nicht genau bekannt. Das sind jedenfalls 7 Scheiben und es ist auch relativ, sage ich mal, schwierig zu picken. Möglicherweise ein bisschen leichter als die australische, weil es nicht so schwergängig ist. Dafür durch das Gelenk ein bisschen, sage ich mal, unpraktisch. Ehe Starbuck wieder fragt, er ist weggelaufen. Wurde auch schon mit Händen drin gemacht, ist aber jetzt also hinten im Polizeiauto, wenn man da über die holprige Strecke fährt, würde ich sagen, eher nicht wirklich zu machen, sondern eher wirklich ein reines Sperrsportgerät, wo man eben dieses Schloss picken kann. Man braucht allerdings auch zum Absperren den Schlüssel, weil es eben einfach ein Schloss ist, das gesperrt werden muss. Und es gibt mehrere hundert verschiedene Schlüssel. Das heißt, das ist schon ein bisschen lästig. Das gleiche gibt es, sage ich mal, aus Frankreich. Allerdings, in dem Modell hier mit 5 Scheiben, gibt es allerdings auch von diesem Manorin-Hersteller, der hat eigene gebaut, mit 7 Scheiben und einem etwas anderen Schloss. Das heißt, man muss hier den Zylinder öffnen, normal picken und bräuchte dann noch diesen Schlüssel, der nicht dem Standardschlüssel entspricht. Ist also ja auch durchaus schwierig, wobei man kann sie natürlich, wenn man die Arretierung aufgesperrt hat, auch wieder schimmen. Das heißt, das andere Schlüsselloch, ähnlich wie bei der vorhin gezeigten, kann man eigentlich ignorieren, wenn der Zylinder offen ist, weil es ist durchaus auch praktisch, die werden in der Regel so angelegt, dass die Schlüssellöcher von den Händen weg zeigen. Das heißt, damit ein Pickwerkzeug in das Schloss zu kommen, ist quasi unmöglich. Das ist noch leichter, an das seitlich befindliche Schloss zu kommen. Das heißt, Arretierung aufpicken und dann mit einem normalen Schimm öffnen, dann ist es einem egal, dass das Schlüsselloch von den Händen weg zeigt. Das gilt auch für die Franzosen allerdings, relativ starke Federn. Und also ja, ich würde von Frankreich da abraten. Ja, zurück also nach Deutschland. Auch von der Firma Cliuso, die diese schönen Sportgeräte zum von Hand aufmachen herstellt, gibt es ein Modell mit Hochsicherheitszylinder. Haben wir hier auch irgendwo, können wir nachher unten anschauen. Das gibt es als Handschelle und als Fußschelle. Die Fußschelle, hat mir Steffen mitgeteilt, wird in Hamburg, in Santa Fu, also dem Knast dort, tatsächlich eingesetzt. Und auch vor Gericht ist die ab und zu sehen, wenn also Leute da, die hochgefährlich sind, nicht abhauen sollen. Die hat einen Zylinder mit 7 Stiften. Das ist also im Prinzip mehr, als man in der Haustür hat. Da ist so 5 Standard, 6 üblich. Und der Zylinder sperrt alles. Das heißt also nicht wie bei den anderen gezeigten Modellen, nur für die Arretierung und dann normaler Schlüssel, sondern einzig und allein der Zylinder. Normalerweise zieht der Bügel auch einfach durchgehend und nicht zurück. Mit dem Zylinder kann er in die Position gebracht werden, dass es aufgeht. Der Zylinder ist noch dazu relativ engkanalig, sage ich mal. Das heißt, es sind eher dünnere Picks zu empfehlen. Der Vorteil ist, wenn die Dinger an den Füßen sind, hat man die Hände frei. Das ist durchaus realistisch zu machen, die aufzupicken, wenn man die entsprechende Zeit und Ruhe hat. Also besser erstmal, naja, es ist ja Sport. Aber man kann ja Sport auch realistischer gestalten. Also in Ruhe ist das zu machen, jetzt in irgendeiner sonst Situation eher schwierig. Allerdings haben die Fußstellen ein kleines Problem, die sind relativ groß. Und das ist ein kleines Detail, das ich jetzt nicht weiter besprochen habe, weil es Mechanik eher ist als Lockpicking. Die meisten Handschellen haben eine Rille, die verhindert, dass der Bügel rausgerissen wird. Das haben die nicht. Das heißt, wenn man hier eine sehr große Kraft ausübt, kann es sein, dass die Zähne nicht mehr greifen und das Teil aufgeht. Also wer da wirklich in der Situation wäre, dass ein böser Entführer ihn irgendwo im Dachboden festgekettet hat und da Bärenkräfte entwickelt, ein fester Ruck und es kann sein, dass der rausspringt. Ist das schöne Schloss einem egal. Apropos Schloss egal. Oh, ich bin fast ein bisschen zu schnell. Ja, es gibt die Firma Cuffmax in Amerika. Die hat sich gedacht, diese ganzen Zylinder, die werden alle gepickt, das ist total lästig. Wir suchen mal das beste Schloss, was in Amerika verfügbar ist. Das war das Schloss der Firma Medico. Das ist ein im Prinzip sehr raffinierter Zylinder, in dem sich Stifte auf und ab bewegen. Und in den Stiften sind seitlich Löcher, wenn man sich das vorstellen kann. Und in diese, wie kann man das veranschaulichen, das sind Stifte mit einem Loch und die können sich drehen und in der Höhe verändern. Das heißt, nur wenn die in der richtigen Höhe und in der richtigen Drehung sind, kann von der Seite etwas reingreifen, was das Schloss freigibt. Der Schlüssel sieht entsprechend auch relativ normal aus. Das ist so ein Schlüssel mit Zacken oben drin. Wenn man ihn genau anschaut, hat der verschiedene schräge Einschnitte drin. Das heißt, der drückt die Stifte auf die Höhe und dreht sie eben in einen von 3 Winkeln. Und das ist eben, was in Amerika, sage ich mal, zumindest als High-End-Schloss gilt. Allerdings, wer die Lockpicking-Szene verfolgt hat, da gab es dieses Jahr ein Buch Open in 30 Seconds. Der Titel ist möglicherweise ein bisschen reißerisch, aber da wird beschrieben, wie diese Schlösser auch aufgehen. Und man kann die auch tatsächlich picken. Deswegen hat die Firma auch ein anderes Schloss sich noch gesucht, ein europäisches von der Firma Assa. Das ist anders aufgebaut, aber auch relativ sicher. Da hat der Schlüssel auf beiden Seiten Bahnen, mit denen Stifte in verschiedene Höhen geschoben werden. Und nur wenn auf beiden Seiten alle Stifte in der richtigen Höhe sind, lässt das Schloss sich bewegen. Da gibt es auch eine Patentzeichnung zu online, habe ich nachher auch den Link da. Aber was die gemacht haben, ist eben, die haben das als Aufsatz konzipiert. Das heißt, man hat eine normale Schelle, das ist eine Fußschelle. Ich habe auch die Handschelle. Das ist eine normale, gut, hier ist eine lange Kette. Das ist zu Sportzwecken ein bisschen einfacher. Eine normale Handschelle, auf die dieses Gehäuse hier aufgesetzt wurde. Das ist aus einem relativ harten Plastik. Also das kaputt zu schlagen, ist jetzt nicht zwingend trivial. Und da sitzt der Zylinder drauf, auf der Stelle, wo sonst das Schlüsselloch war. Und was dieser Zylinder hat, ist innen ein Schlüsselansatz. Das heißt, wir haben hier die Schelle, oben drauf ist dieser Aufsatz und im Inneren ist ein Schlüssel bereits drin, der sich mit dem Zylinder dann eben betätigen lässt. Hat aber auch den Effekt, die Arretierung ist weiterhin unverändert. Bei diesem Modell ist es hier ein Teil, was von der Seite geschoben wird, ganz normal wie bei den anderen Handschellen auch. Man drückt mit einem Dorn hinein, bewegt dann diese Metallschiene, die das arretiert. Das ist, weil es eben nur von außen draufgesetzt wurde, völlig unverändert. Hier sehen wir die beiden, genau, das ist also hier einmal mit dem Assa-Zylinder, nur für nachher, für die Praxissession, das ist das Orange, hat den Assa-Zylinder, das Schwarze hat den Medico-Zylinder. Das ist aber nicht daran erkennbar, das ist rein Zufall, also es gibt beide Zylinder in allen möglichen Bauformen und auch für Modelle von Smith & Wesson und von Peerless werden die hergestellt. Das ist, was Amerikaner derzeit verwenden, wenn es jetzt um das Transportieren oder Ähnliches von High-Risk-Prisonern geht. Die sind erkennbar in der Regel an so orangen Klamotten, muss man aufpassen, wenn man die sieht. Und da wird das eingesetzt. Kosten auch deutlich über $100 das Stück. Ist also jetzt im, sage ich mal, Alltag eher selten anzutreffen. Und sie versagen. Wer aufgepasst hat, kann mir sagen, warum. Masseträgheit, genau. Wie geschrieben, ist das völlig unverändert geblieben. Und diese Peerless-Modelle haben einen relativ starken, ich werde das mal ausprobieren, haben wir die arretiert? Ah, genau. Also die ist jetzt hier arretiert. Wenn ich mal die Bühne ruinieren. In der Realität täten einem jetzt die Hände oder Füße weh, aber das geht durchaus. Das tut halt weh, aber es funktioniert mechanisch, das heißt ein möglichst harter Gegenstand. Hier mit dem Teppich ist jetzt zur Schonung der Handschelle, normalerweise würde man eher Beton nehmen, dann geht es noch besser. Dann ist natürlich nur die Arretierung raus. Das heißt, dann ist hier noch eine Hand oder ein Fuß drin und es kann enger werden. Dann also wieder mit dem Schimm rein. Zum Schimm vielleicht noch ein Hinweis, aber das wird man nachher in der Workshop-Session, wo vielleicht manche mitkommen, ausbilden können, ein bisschen den Bügel reindrücken, damit die Zähne eben nach unten gedrückt werden. Dann lässt sich der Schimm leichter einführen und dann ist es offen. Das Zylinderschloss haben wir da jetzt überhaupt nicht weiter berücksichtigt. Man kann es aber trotzdem ganz normal picken. Genau, also hier lässt sich herausschlagen. Da wir hier ein Sperrsportvortrag sind, möchte ich natürlich aufs Picken auch eingehen. Die beiden Schließsysteme sind relativ verschieden, deswegen gibt es verschiedene Techniken, die zu picken. Das Medico-Schloss hat, wie gesagt, diese rotierenden Stifte. Das heißt, was man da nehmen würde, ist so ein Diamond-Pick. Man muss ganz klassisch spannen. Würde es hier auf der Bühne nicht gelingen, aber vom Prinzip her. Man spannt und dreht den jetzt links und rechts. Das heißt, man hakt drüber auf den beiden Seiten im Schloss. Dadurch werden die Stifte gedreht. Nee, wird jetzt nicht klappen. Probiere ich gar nicht. Und die in der richtigen Position und richtigen Höhe bleiben eben hängen. Das heißt, da braucht man durchaus ein bisschen länger. Man kann aber auch mit einigermaßen Gewalt drumherum, kann man nachher ausprobieren. Ist also durchaus zu schaffen, die zu picken. Ist aber in der Regel kein Grund, weil das Herausschlagen wesentlich schöner funktioniert. Bei der Assa-Version, muss man sagen, würde ich das eher vergessen, in der Praxis den zu picken. Die Stifte kann man bewegen mit einem Hook, also ganz normales Hakenpick. Wenn man reinschaut, wird man sehen, da sind drei auf jeder Seite in verschiedenen Tiefen, die sich frei bewegen lassen. Da sind keine Federn dahinter. Eine Sache ist schön, man kann in die eine Richtung spannen, also links herum zum Beispiel, und dann die rechte Seite picken und dann andersherum zu spannen und die linke Seite picken. Und da keine Federn drin sind, rutschen die Stifte nicht zurück. Das heißt, da ist es, ja, hat man im Prinzip eine Ruhe Zeit, solange das Ding einfach in der Ebene liegt. Ja, aber ist zum Picken eben doch eher schwierig. Mal probieren, wenn es ein Schloss technisch interessiert. So, was hatten wir noch? Ich wollte. Die Stifte muss man einfach in beide Richtungen verschieben. Also die kann man einfach, die sind so L-förmig und gehen da hoch und runter. Und die kann man dann zurück verschieben. Das hatte ich doch. Ah, ja, genau, jetzt. Da sind wir gut durchgekommen. Ah, genau, zur Literatur wollte ich noch. Ja, es gibt zu dem Thema auch verschiedene Dinge zum Lesen. Ich habe diese drei jetzt mal mitgebracht, wer unten mal drin stöbern möchte. Das sind Booklets, die, sage ich mal, von Anfang 1900 bis so 1970 kommen. Anfang des Jahrhunderts war so Escapology, Houdini und so weiter ein großes Thema, im Prinzip so im Bereich der Zauberei anzusortieren. Deswegen hier auch Handcuff King and Mystery Man. Also das ist eher jetzt so aus dem Performance-Akt-mäßigen. Dieses Buch empfiehlt im Wesentlichen, man soll einen Schlüssel irgendwo verstecken. Raffiniert. In den beiden Büchern wird durchaus auf Picking eingegangen. Hier sieht man eben vorne drauf sogar diese schöne Smith & Wesson mit dem Tubular-Schloss. Da wird also auch die Herstellung von Picks und die Herstellung von Schimpf und sowas ein bisschen gezeigt. Das können wir nachher im Workshop uns noch anschauen. Aber auf die High-Security-Modelle und Ähnliches wird da auch nicht wirklich einzugehen. Kriegt man aber ab und zu recht günstig mit Online-Auktionen. Das heißt, wer sich dafür interessiert, können wir mal schauen. Weil da wird in der Regel nicht sehr hoch drauf geboten. Muss man in der Regel auf amerikanischem oder englischem eBay schauen, weil irgendwie diese Entfesselungskünstler, bei uns ist das kein sehr großes Thema. E-Books? Ich wüsste nicht, dass es die Bücher irgendwo online gescannt gibt. Online an Literatur, also es gibt online eben auf YouTube, wie ich schon sagte, jede Menge Videos, die verschiedene Sachen erklären, allerdings im Regelfall die Standardmodelle. Also für diese ganzen Schließsysteme, die ich jetzt hier vorgestellt habe, habe ich noch keine große Online-Referenz gesehen, wo irgendjemand ein Buch oder sowas online hätte, was das erklärt. Man kann es sich aber auch selber anschauen, weil das US Patent Office netterweise alle Patente online hat und diese ganzen Hersteller netterweise auch ihre Patente alle sehr brav da einfeilen. Wir haben ja vorhin schon das eine Bild gesehen aus der australischen Handschelle. Genauso ist auch diese englische Handschelle im US Patent Office zu finden. Also die, wo ich vorhin die Bilder vom Innenleben hatte. Da findet man auch die Patentzeichnungen sehr schön und kann sich das anschauen. Man findet auch diesen normalen Aufbau einer Standardhandschelle in einem sehr alten Patent von 1930 oder so ist das, wo man sich einfach mal anschauen kann, wie diese Arretierung damals gemacht ist. Wobei das unterscheidet sich eben von Modell zu Modell ein wenig. Dieses Patent hier zeigt, wie die frühen Peerless und Smith & Wesson Modelle das gemacht haben, mit diesem Metallteil, der sich unten unter die Zahnreihe bewegt. Man findet eben auch das Patent von diesen schönen Aufsätzen, die wir eben hatten. Und das ist sehr interessant zu lesen. Weil die haben ursprünglich eigentlich vorgehabt, eine eigene Handschelle herzustellen. Das war die Firma Boa, da steht im Schlüssel teilweise noch Boa drauf. Die hat also ein Patent eingereicht für eine Handschelle mit einem Medico-Schloss. Und das war auch so konzipiert, dass man den Schlüssel in einer Position abzieht und das Schloss dann wirklich den Bügel arretiert. Die haben sie auch hergestellt, da gibt es ca. 20 Stück von, Prototypen, werden um die $1000 gehandelt in Sammlerkreisen, findet man also in der Praxis nicht, war einfach zu teuer in der Herstellung. Da haben sie sich gedacht, wenn wir da für $200-$300 eine Handschelle auf den Markt bringen, die wird kein Mensch kaufen. Darum sind sie auf dieses Patent mit dem Retrofit-Kit zu kommen. Und auch in dem Patent steht eine sehr originelle Sache drin, wenn wir die jetzt zeigen können. Kann es mal probieren, da bräuchte man eine Peerless-Schelle. Man kann sich vom Prinzip her denken. Wenn wir auf das Bild zurückschauen, ja, können wir machen, haben wir Zeit für. Hier, ja, hier kann man es, nee, hier ist es eben nicht, schade. Aber man kann sich vorstellen, wenn man den Schlüssel ins Loch, also bei den Peerless-Schellen ist das Schlüsselloch, wie wir sehen, nein, hat er sie doch. Hier, das ist das Schlüsselloch in der Mitte. Das heißt, da oben drüber befindet sich die Zahnreihe und das greift hier ungefähr ein. Dreht man den Schlüssel jetzt in diese Position, dass der Bart nach oben zeigt, blockiert im Prinzip der nach oben stehende Bart diese Schließreihe. Und wenn man sich eben diese Patentschrift anschaut, kann man dort lesen, dass der Erfinder sich gedacht hat, das ist doch sehr praktisch. Ups, wollte ich nicht hin. Jetzt ärgert er mich. Hier liest man das Patent, kann man sehen, dass der Erfinder sich gedacht hat, es wäre schön, das Schloss so zu konstruieren, dass man den Schlüssel abziehen kann, wenn der Innenteil sich genau so befindet. Das heißt, dann würde dieser schöne Trick, den wir da gezeigt haben, nicht funktionieren, dann wäre das blockiert durch den Schlüssel. Ja, der Erfinder hat sich gedacht und das Controlling hat gesagt, ist zu teuer. Das heißt, dieses wunderbare Patent einer wirklich, wenn es so umgesetzt worden wäre, sehr sicheren Handschelle, kann man sich durchlesen und sieht einen Epic Failure in der Herstellung. Hat nicht geklappt. Ja, jetzt kriege ich hier das 5-Minuten-Zeichen, bin aber eigentlich schon durch. Von daher können wir noch ein bisschen Sachen vorführen. Wir würden aber vorher mal sagen, wenn Fragen sind. Nachher haben wir unten, ich habe hier ungefähr 26 verschiedene Modelle dabei, darunter alle hier gezeigten. Kann man das Ganze mal ausprobieren. Ich habe auch Shims dabei. Wer sein Lockpicking-Set dabei, ich habe auch eine Feile dabei, dass man sich so einen Shim feilen kann aus einem Spanner, der tut dadurch an Funktion nicht verlieren, wird hinten nur ein bisschen schärfer. Können wir unten alles machen. Von daher jetzt hier vielen Dank und Raum für Fragen. Und wenn nicht ist, würde ich noch ein bisschen Sachen vorführen.
Bei Fragen am besten einfach Hand hoch, dann kommen wir mit dem Mikrofon rüber.
Ja, dann wird jetzt alle hier abhauen. Also um 17 Uhr haben wir unten den Workshop am A03. Das ist hinten unten im Hackcenter. Da gehe ich einfach gleich im Anschluss runter mit dem ganzen Zeug. Und dann machen wir noch ein bisschen ausprobieren. Aber jetzt erstmal Fragen. Da.
Ja, hallo. Hast du das schon mal in der Praxis ausprobiert?
Die Frage war, ob das in der Praxis schon mal ausprobiert wurde. Oder von Ray direkt jetzt.
Selbstverständlich wurde es in der Praxis schon mal ausprobiert. In einer Vorführung für das bayerische Fernsehen. Oder wie meintest du das jetzt? Also mit Händen auf dem Rücken, aber selbstverständlich nicht in irgendeiner, was auch immer du jetzt dachtest. Ja, Mut zur Frage. Ansonsten würde ich einfach noch ein bisschen... Will irgendjemand etwas Spezielles nochmal vorgeführt sehen, was wir hier hatten? Ja, was denn? Keine konkreten Vorschläge. Ja, dann würde ich sagen...
On-Hand-Aufschlagen,
das machen wir unten.
Also wir haben wirklich noch Zeit, also...
Wollen wir rein mit den Händen in die Handschelle? Dann zeigen wir eben mal Schimmen. So, also erst rein mit den Händen in die Handschelle, dann wo ist das Werkzeug? Das ist dann meistens irgendwo hinten in der Hosentasche. Ich habe es zum Glück jetzt hier vorne. Also das geht durchaus hier. Ich hätte es beschlossen nach hinten anlegen können. Den Schimm rein, ein bisschen am besten drücken. Und da ist eben wirklich das Schöne bei diesem Modell, das würde eben auch gehen, wenn der, wer auch immer, die so angelegt hat, dass die Schlüssellöcher weg sind, ist normal relativ chancenlos, wobei das können wir auch noch diskutieren. Weg mit dem Brummton. Hat er auf jeden Fall einen Standardschlüssel hingetan. Ein erbärmlicher Schrott. Ja. Mit dem Schlüssel. Also wenn man den Schlüssel hat und die so angelegt sind, dass die Schlüssellöcher von den Händen wegzeigen, ist das so ein wenig ungünstig. Man kann allerdings, das ist jetzt so ein bisschen, sage ich mal, erfordert ein wenig Übung, wenn man den so greift, um die Schelle herum und den Schlüssel drehen. Gibt es einen Mutigen, der das auf der Bühne mal ausprobieren möchte?
Ray?
Ja?
Hier?
Wo?
Ich will es nicht ausprobieren, aber ein kleiner Tipp, den ich mal gehört habe von einem Bekannten. Als Jim kein Metall nehmen, weil die ja unter Metalldetektor auffallen. Zum Beispiel so ein Mehrweg-Zahnstocher. Und den kann sich ganz prima mit so einem winzig kleinen Punkt Sekundenkleber irgendwo zum Beispiel an den Bauch kleben oder so. Dann fällt der auch beim Abtasten und Durchsuchen der Taschen nicht mehr auf.
Ja genau, also das ist ein guter Punkt. Metall. Ich habe hier auch einen Plastikschirm, ich weiß nicht, wofür ich den brauche. Der ist hergestellt aus so einer Türöffnungskarte, wie man die auch im Sportshop findet. Die hat ungefähr die richtige Dicke. Ist halt nicht ganz so schön. Das heißt, der ist in der Anwendung, wenn die Zähne ein bisschen starrer sitzen, ist der eher unpraktisch. Aber wie man sieht, funktioniert auch mit dem Plastikschirm hier aus der Türöffnungskarte geschnitten. Aber ist ein guter Einwand, mit dem Metalldetektor war ich jetzt aus sportlicher Sicht nicht drauf eingegangen. Ja, wenn sonst noch Fragen sind, sonst würde ich hier noch weiter Vorführungen machen.
Da gibt es noch diese Kisten, die man so um die Handschellen rumhalten kann.
Ja, genau, ein guter Punkt. Wurde hier gerade angefragt, es ging um Kisten, die man um Handschellen rummachen kann. Habe ich jetzt kein Bild von in der Präsentation, weil es mit Picken eigentlich wenig zu tun hat, aber wer Amerika-Reisen vorhat, sollte sich vielleicht psychisch darauf vorbereiten. Ups. Man sieht, eine übersichtliche Verzeichnisstruktur hilft. Ich müsste ein Bild der Blue Box haben. Möglicherweise. Ja, was wir hier sehen, ist die sogenannte Blue Box. Das hat eben ein Hersteller erfunden, der das Ganze mit diesen Schlössern und den Schlüsseln und so weiter alles unsicher fand. Das ist ein blaues Metallteil, das kommt hier so um die Handschelle rum, also hier von unten rum. Oben wird dieser, genau, das ist eine Kette, die wird in der Regel, das sieht man vielleicht im Fernsehen auch oft, die wird um den Bauch gelegt, dann werden die vorne dran gemacht. Das heißt, an der Kette ist dieses blaue Element dran. Das kommt durch die Blue Box durch und dann wird die Kette da wieder durchgefädelt. Das ist quasi eine topologische Verflechtung. Und das Ende von der Kette wird meistens irgendwo hinten mit dem Schloss oder mit dem Karabinerhaken festgemacht. Das ist egal, weil man kommt ja nicht dran, man ist ja vorne mit den Händen. Problem ist, da sind die Schlüssellöcher jetzt verdeckt. Ist, sage ich mal, eine relativ gute Konstruktion, wäre da nicht das Schimmen. Denn die Schlüssellöcher sind verborgen, aber hier kommt man natürlich ran. Das heißt, wenn die Schelle nicht arretiert ist, dann kann man sowieso einfach schimmen. Man kann dummerweise allerdings die Schelle, auch wenn die Bluebox dran ist, noch arretieren, sonst wäre das auch im Polizeieinsatz nicht wirklich verwendbar, weil eben das Risiko ist, wird enger, der schreit, oh, Blut, ich verklage euch alle und so weiter. Was durchaus ein Thema in Amerika ist, also da werden Polizisten verklagt, weil die Handschellen zu eng waren. Geht ja auch nicht sowas. Dann müsste man es herausschlagen. Das ist natürlich da vorne an der Bauchkette durchaus eine Herausforderung. Bei der Hi-Hat würde es auch wahrscheinlich nicht wirklich gelingen, wenn da eine Peerless-Schelle drin ist, was es auch gibt. Ist das machbar, muss man halt irgendwas Feste treffen und ein bisschen schmerzfrei sein. Und dann, wie gesagt, kann man da oben wieder ganz normal an dieser Blue Box vorbeischimmen. Die gibt es auch noch in einer anderen Form, da ist sie dunkel und für Kettenhandschellen gemacht, das ist Plastik, aber es ist vom Ansatz her das Gleiche, kommt auch wieder vorne dieser Link durch. Und das ist eben, was für High Security Transport auch eingesetzt wird, ganz ein Stückchen günstiger ist als das hier. Ja, der Grund, warum wir lieber das verwenden, können wir uns denken. Schöne Frage, sonst noch Fragen? Ansonsten würde ich hier nochmal einfach weiter versuchen, bei der deutschen Polizei weiterzumachen, die wir vorhin hatten. Wir erinnern uns, das ist die CHAP-Zuhaltung mit den drei Zuhaltungen und zwei Tiefen. Die werden öfters eingesetzt bei uns im Justizvollzug, zur Vorführung bei Gericht, Transport zu Gericht und so weiter. Sind wir ein sehr altes Design, sind auch ein bisschen seltsam. Gibt es in der Variante, man sieht, die sind hier entgegen der Schwingen, das gibt es hier auch umgedreht, das heißt Schlüsselloch eins vorne, eins hinten. Ist natürlich schöner, deswegen hat man immer eins zu den Händen hin. Weil wenn man keins zu den Händen hin hat, dann hat man hier nur den Hebel, der zum Arretieren dient, der bringt nur leider überhaupt nichts. Das heißt, dann kann man zwar, wenn man so geschickt ist wie vorhin, mit dem Schlüssel und herumgreifen, und der Schlüssel ist im Prinzip auch relativ simpel, kann man sich unten mal anschauen. Zu kaufen gibt es ihn aber nicht wirklich. Das heißt, die tun da sich sehr schwer, die verkaufen nur an Behörden und man darf die gar nicht privat haben. Gut. Jedenfalls, wenn man den Schlüssel nicht hat, wie gesagt, ist doof, wenn die Schlüssel hier hinten sind. Ansonsten, ich arretiere die jetzt mal. Jetzt ist er gesperrt. Und wie wir gesagt haben, wenn man jetzt hier auf den Bügel drückt, wird die gespannt. Ich verwende da immer dieses, das ist ein kleiner Spanner aus dem normalen Pickset. Gibt es einzeln auch zu kaufen. Und dann hier spannen. Und dann muss man hier, also im Prinzip die Zuhaltungen sind hier drüben. Das heißt, was man machen muss, ist hier drücken und versuchen, die eben. Die sind in drei verschiedenen Höhen. Wollen jetzt nicht. Hat jemand Fragen noch sonst? Probiert jetzt einfach weiter. Nur Mut.
Wie ist es denn generell mit der Beschaffung?
Generell mit der Beschaffung? Die Beschaffungskriminalität? Nein. Was meinst du mit der Beschaffung? Die unterliegen, das ist tatsächlich eine originelle Sache, die unterliegen in Amerika Exportbeschränkungen, warum auch immer. Wohl, weil die hatten so Angst, dass das irgendwie für Folter benutzt wird. Es gibt ja Staaten, die sich nicht an rechtsstaatliches... Also das muss man sich jetzt mal kurz vorstellen. Die Amerikaner hatten Angst, dass ein nicht rechtsstaatlicher Staat ihre Handschellen benutzt, um auf irgendwelchen Inseln oder sowas... Gefangene damit zu misshandeln. Deswegen haben die wirklich Exportbeschränkungen, die den Export von Handschellen aus den USA komplett verbieten. Man kann allerdings Ausnahmen beantragen. Und das ist eigentlich auch gar kein Problem. Wenn da Exportgenehmigung beantragt wird nach Deutschland als Sammler, wird in der Regel einfach genehmigt. Und es gibt auch auf eBay jede Menge Versender, die wissen das einfach nicht. Und die verschicken das und in der Regel ist es kein Thema, weil anschauen tut es nur der deutsche Zoll. Und der deutsche Zoll weiß davon nichts, ihm ist es auch egal. Das heißt, also wenn man über eBay bezieht, ist gar kein Thema. In amerikanischen Online-Shops kaufen wird in der Regel scheitern. Da hat man besser einen Bekannten in Amerika. Soweit ich weiß, ist es auch nicht verboten, die selber mitzunehmen, weil es geht ja wirklich um den kommerziellen Export in irgendwelche Länder. Und die meisten anderen amerikanischen Handschellen lassen sich auch in Deutschland in normalen Polizeibedarfshops kaufen. Also das ist eigentlich nur diese eher unüblichen, die man hierzulande nicht kriegt. Die einzigen, wo ich jetzt weiß, dass sie momentan nicht wirklich verkauft werden, sind eben hier diese deutsche Polizeimodell von der Firma Hagge. Die werden in Deutschland hergestellt, aber eben nicht verkauft an Normalanwender. Die gibt es bei Nordhandel, also jetzt werden hier Werbung gemacht, aber warum nicht? Also Nordhandel ist ein Händler, der unter anderem Polizeiequipment verkauft, gibt auch jede Menge andere. Kaufland.de zum Beispiel sitzt in München, will ich hier erwähnen. Da steht aber hier dabei nur an Behörden. Und wenn man da anfragt, wollen die einen Nachweis, dass man irgendeiner Behörde angehört. Und das überprüfen die wohl auch durchaus ernsthaft. Also. Allerdings gibt es die älteren Modelle davon auf eBay öfters mal, die im Prinzip technisch völlig identisch sind. Das hängt jetzt sehr davon ab, welche. Du willst dich nur unten bedienen, oder? So Standardmodelle, hier so Clio 12 oder ähnliches, kosten um die 25, 30 Euro. Ebenfalls, wenn man sinnvoll importiert kauft, die amerikanischen Standardmodelle. Sowas hier würde, wenn man es kaufen könnte, 70, 80 Euro kosten. die High Security kosten um die $120 in Amerika. Diese tschechischen zum Beispiel mit diesem Doppelding sind auch relativ günstig. Die liegen genauso wie die normalen, so um die 30 Euro. Wenn man sie neu kauft auf eBay, kann man da oder auf anderen Online-Auktionsplattformen, wenn wir keinen bevorzugen, kann man da Schnäppchen machen, kann aber auch utopisch teuer. Also ich habe sowas schon für deutlich über 100 weggehen. Ja gut, wir kann man normal nicht kaufen, von daher Angebot und Nachfrage. Ja, dann wird mir gesagt, die Zeit ist doch schon um. Nein? Können wir noch? Eine können wir noch.
Okay, last question now.
Weißt du, welche Modelle in Österreich eingesetzt werden?
Stimmt, guter Punkt auf das Ausland. Ich weiß im Moment, ehrlich gesagt, gar nicht, was die einsetzen. Früher hatten die spanische von Alkion, die relativ fies waren, weil die noch so ein Zahnrad und sowas drauf hatten, werden die nicht mehr verwendet. Ich vermute, dass man da ähnlich wie hier auch auf das in Europa übliche treffen wird, was möglicherweise diese tschechischen sind, was möglicherweise auch diese spanischen Alkion sind. Habe ich immer noch nicht gesehen. Genau, also hier das vielleicht noch, wenn man Thema, wo sie eingesetzt werden. Die hier gibt es auch in Holland identisch, das heißt so im Umland Holland und so weiter, Benelux ist, wird man die hier auch bei normalen Polizisten am Gürtel finden. Heißen dann Lips, ist aber technisch genau das gleiche, passt auch der gleiche Schlüssel. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wie gesagt...